Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ich habe mal wieder die Ehre, hier zu predigen und will das mit Gottes Hilfe auch tun. Deswegen bete ich noch kurz, bevor ich loslege. Danke, Herr, dass wir in deinem Wort forschen dürfen und dass du durch dein Wort sprichst, ja, auch noch heute. Und schenk, dass wir das erkennen, was du uns durch den Text sagen möchtest. Und ja, schenk mir die richtigen Worte, das auch auszudrücken. Amen. So, ich würde am Anfang einfach mal den Text lesen und wer eine Bibel dabei hat, eine Bibel-App oder irgend sowas in die Richtung, darf das zücken und gern auch mitlesen, weil ich bin überzeugt davon, ihr findet auch Sachen, die ich nicht gefunden habe und die könnt ihr dann danach gern diskutieren. Genau, wir lesen Jeremia 38, 1 bis 13. Lass mal alle kurz suchen, blättern, genau. Das ist überschrieben mit Anschlag auf Jeremia und seine Rettung. Ihr verzeiht mir, am Anfang sind ziemlich viele Namen und ich weiß nicht, ob ich die richtig ausspreche. Und Schefthaja, der Sohn des Matan, und Gedalia, der Sohn des Paschur, und Juchal, der Sohn des Schelemia und Paschur, und hörten die Worte, die Jeremia zum ganzen Volk redete, indem er sagte: So spricht der Herr, wer in dieser Stadt bleibt, wird sterben. Durch das Schwert, durch den Hunger und durch die Pest. Wer aber zu den Chaldäern hinausgeht, wird leben, und sein Leben wird er zur Beute haben, sodass er lebt. So spricht der Herr: Diese Stadt wird ganz gewiss in die Hand des Heeres des Königs von Babel gegeben werden, und er wird sie einnehmen. Und die Obersten sagten zum König: Dieser Mann muss getötet werden, da er ja die Hände der Kriegsleute nur schlaff macht, die in der Stadt übrig geblieben sind, und die Hände des ganzen Volkes, dem er nach all diesen Worten zu ihnen redet. Denn dieser Mann sucht nicht den Frieden, sondern das Unheil dieses Volkes. Da sagte der König Zedekia: Siehe, er ist in eurer Hand, denn der König kann nichts gegen euch tun. Da nahmen sie Jeremia und warfen ihn in die Zisterne des Königssohns Malkia, die im Wachhof war, und sie ließen Jeremia mit Stricken hinab. In der Zisterne aber war kein Wasser, sondern nur Schlamm, und Jeremia sank in den Schlamm ein. Und Ebed-Melech, der Kuschit, ein Hofbeamter, der im Haus des Königs war, hörte, dass sie Jeremia in die Zisterne gebracht hatten. Der König aber saß im Tor Benjamin. Da ging Ebed-Melech aus dem Haus des Königs hinaus und redete zum König: Mein Herr und König, diese Männer haben übel gehandelt in allem, was sie dem Propheten Jeremia angetan, den sie in die Zisterne geworfen haben. Er muss ja da, wo er ist, vor Hunger sterben, denn es ist kein Brot mehr in der Stadt. Und der König befahl Ebed-Melech dem Kuschiten: Nimm von hier 30 Männer mit dir und hole den Propheten Jeremia aus der Zisterne herauf, bevor er stirbt. Da nahm Ebed-Melech die Männer mit sich und ging in das Haus des Königs, unter die Vorratskammer. Und er nahm von dort zerrissene Lappen und abgetragene Lumpen, und er ließ sie an Stricken zu Jeremia in die Zisterne hinab. Und der Kuschit Ebed-Melech sagte zu Jeremia: Lege doch diese zerrissenen Lappen und abgetragenen Lumpen unter die Achseln deiner Arme, unter die Stricke. Und Jeremia machte es so. So zogen sie Jeremia an den Stricken hoch und holten ihn aus der Zisterne herauf. Jeremia aber blieb im Wachhof. Soweit, so gut. Als ich mir so die Kapitel drumherum auch ein bisschen durchgelesen habe, habe ich festgestellt, so ungewöhnlich ist es gar nicht, dass Jeremia im Namen Gottes spricht. Der war berufen als Prophet und hat es durchaus öfters getan. Man kann von Regelmäßigkeit sprechen. Er wird auch berufen in Jeremia 1, Vers 10. Sieh, ich habe dich an diesem Tag über die Nationen und über die Königreiche bestellt, um auszureißen und niederzureißen, zugrunde zu richten und abzubrechen, um zu bauen und zu pflanzen. Ganz sportlicher Auftrag. Also man merkt auch schon an dem Auftrag, der hat ziemlich viel Stress. Der stößt immer wieder an Grenzen. Das ist so ein bisschen eine kleine Krawallbürste, könnte man schon sagen. Der stößt immer wieder an. Und auch an der Stelle seine Nachricht von Zerstörung, von Gericht taucht immer wieder auf und auch hier. Sogar im Kapitel davor sagt er genau die gleiche Sache, sogar noch ein bisschen ausführlicher dem König schon mal. Die Ägypter, die eigentlich zur Hilfe kommen solltet, drehen um, die Chaldäer kommen nochmal und machen alles platt. Eigentlich klare Ansage. Und beim letzten Mal ist er befragt worden, ist aber nicht viel weiteres passiert. Was ist der Unterschied zum diesem Mal? Diesmal richtet es sich direkt ans Volk. Und wenn man jetzt so ein bisschen denkt, es geht um Jerusalem, es geht um die Stadt Gottes, kann ich mir vorstellen, dass da ein ziemlich harter Aufschrei durch die Bevölkerung ging. Weil seine Aussage ist nichts anderes wie, Gott hat versagt. Die Stadt fällt. Absolut gegen die Moral, gegen das Kriegsgeschehen spricht er, eigentlich haben wir schon verloren. Mir ist aufgefallen beim Lesen von dem Text, dass unsere Glaubensvorstellung manchmal gar nicht so weit weg ist von dem der Israeliten von damals. Wir sind vielleicht etwas philosophischer, vielleicht etwas humanistischer geprägt, mit allem Licht und Schatten, aber im Großen und Ganzen haben wir auch die Vorstellung, oft an vielen Stellen zumindest habe ich die, dass Gott siegt, dass Gott auch siegen muss. Was aber ist, wenn Gott anders ist, als wir denken? Wie gehen wir um mit dem Gefühl, Gott hat versagt? Wir verkraften ja manchmal schon nicht das Gefühl, wenn wir selber versagt haben. Also, und da will ich jetzt gar nicht so nah an euch rantreten oder an mich rantreten, das wird, glaube ich, auch den Rahmen sprengen, aber ich fand so die letzte Woche, ich weiß nicht, ich schaue gern Nachrichten, ich lese gern Zeitungen, wie auch immer, hat jemand von euch diese Hashtag alles dicht machen Kampagne mitgekriegt? Ich umreiß mal kurz, da haben verschiedene Schauspieler sich berufen gefühlt, Videos hochzuladen und die Corona-Politik, Corona-Sachen zu kritisieren. Sehr satirisch, sehr überspitzt an vielen Stellen, auch sehr, sehr angreifend manchmal gegenüber der Regierung, wie auch immer. Und da kam es auch direkt zum Aufschrei. Mittlerweile sind schon Entschuldigungen raus, Videos gelöscht, große Gegenkampagne. Die Schauspieler wurden teilweise als ja, egoistisch bezeichnet, weil natürlich sie eine sehr kleine Nische sind und was auch immer. Ich finde, das Ganze würde ich jetzt nicht politisch bewerten, dazu ist die Kanzler auch nicht da, finde ich, aber es zeigt was über Streitkultur. Streitkultur in unserem Land und in unseren Herzen, in unseren Gemeinden. Es zeigt manchmal, wie wir Menschen aufgestellt sind, wie wir mit Kritik, mit Versagen umgehen. Und ich glaube, so weit weg von uns ist das gar nicht, wie das, was da passiert ist. Wie sieht es dann mit uns aus, wenn einer in unserer Gemeinde aufsteht und sagt, unser Jerusalem fällt. Gott versagt an einer Stelle, wo wir denken, das darf nicht sein. Also ich persönlich empfehle euch dazu einen Hauskreis, also zumindest haben wir da ziemlich viel Spaß zum Streiten und zum eine theologische Streitkultur zu entwickeln. Der Flo Nick, der ist nämlich einer von den Konsorten, da kann man auch mal die Grenzen ausprobieren. Gerade bei uns im Hauskreis wird diskutiert gerade das Thema der Dreieinigkeit und ob wir das biblisch begründen können und ob das trägt oder wie auch immer und wie wir da überhaupt dazu stehen. Und da geht es schon manchmal an die Limits der eigenen Glaubensvorstellungen, an das, wie wir vielleicht auch Bibel lesen, wie wir die Sachen interpretieren. Aber was ist es, wenn wir an die Grenze geführt werden, wenn es an einen Punkt kommt, wo uns schwerfällt? Und natürlich muss man da an der Stelle unterscheiden. Also es gibt Sachen, die stehen klar über Gott geschrieben und da vertraue ich und glaube ich auch, dass das Wort Gottes, dass die Bibel das Wort Gottes ist und dass das, was da drin steht, wahr ist und die einzige Wahrheit ist. Und da stehen Eigenschaften Gottes, Fähigkeiten Gottes, die kann man nicht wegdiskutieren, die sind nicht anzuzweifeln. Aber trotzdem gibt es ja oft solche Interpretationen, Vorstellungen, wie Gott ist, wie an dieser Stelle, dass Jerusalem nicht fallen darf, die wir sozusagen so aus diesen Texten rausziehen, die aber eigentlich unserer Vorstellung entsprechen und wir auch gern schön findet und gut findet. Und die Frage ist, an welcher Stelle gefallen uns unsere Vorstellungen vielleicht mehr als das, was Gott tut? Was, wenn Gott anders ist, als wir denken? Trotzdem muss ich natürlich bei dem Text durchlesen immer wieder schmunzeln, weil ich finde, die Menschen verhalten sich, wie Menschen sich verhalten. Also auch in der Situation. Ich glaube, da kann sich jeder wiederfinden, zumindest finde ich mich immer wieder da drin. Wenn die Krisensituation kommt, der Stress losgeht, dann erhebt sich der Mob, es wird gelyncht, es wird losgelegt, es werden unterschiedliche Charakterzüge sichtbar. Und ich habe da mal einfach drei herausgestellt. Und die eine, die kommt ja ziemlich deutlich raus. Die Menschen nehmen die Sache selber in der Hand. Es wird selber entschieden. Es wird selber entschieden, was gut und böse ist. Es wird selber entschieden, was richtig und falsch ist. Und da rottet man sich auch gern zusammen, macht Krawall. Meist natürlich verbal, also gerade in unserem Fall, wir sind ja alles liebe Christen, deswegen wir würden da ja niemand richtig angehen, sondern wir regeln es verbal. Aber man erwähnt dann doch im einen oder anderen Gespräch, dass einem das missfällt, man diskutiert im Hintergrund, sucht sich Allianzen und versucht dann, erst wenn man weiß, man ist wirklich in der Übermacht, dann sucht man auch den öffentlichen Streit und die öffentliche Auseinandersetzung. So auch die Mächtigen dieses Volkes, die da gegen Jeremia vorgehen, sich zusammenrotten und klare Positionen dagegen beziehen und an dieser Stelle fürs Volk sprechen. Dann wäre da die Phase der, ich finde auch ein bisschen zur Schau gestellten, Hilflosigkeit. Ich kann nichts dagegen tun, mir sind die Hände gebunden. War ein bisschen irritiert von dem Satz von dem König auch, weil er ist der König. Also, wie kommt der drauf, dass er da nichts tun kann? Also, aber ist es nicht so bei uns auch manchmal, dass wir sagen, da können wir nichts machen, da können wir nichts dagegen tun, an der Stelle konnte man jetzt gar nicht aufstehen und was dagegen sagen oder wie auch immer. Und eigentlich ist nur das, dass es an der Stelle was von uns abverlangen würde, dass wir selber aktiv werden müssen, dass wir aufstehen müssen, dass wir nicht sitzen bleiben können und sitzen bleiben ist nun mal entspannter. Und dann finde ich, zeigt der König noch eine zweite menschliche Eigenschaft und das ist einfach die Ignoranz. Also ich finde es faszinierend, der ist in einer Krisensituation, in einer Kriegssituation, sitzt ins Tor Benjamin und macht Politik. Er geht nicht voran, er entscheidet nicht, man hat das Gefühl, der ist gar nicht in der Kriegssituation ankommen. Der merkt gar nicht, stehen die Feinde vorm Tor. Aber oft reagieren wir ja auch so. Ich fand es irgendwie erschreckend, wie vor einem Jahr, als so Corona losging, wie stark diese Diskussionen in der Gemeinde hochkocht sind. Wie gehen wir jetzt damit um? Wie bringen wir unsere Gemeindeaktivitäten an die Menschen ran, online, und versorgen unsere Gemeinde und machen da Sachen? Und was dürfen wir jetzt noch? Wo muss man gucken, dass wir es noch dürfen? Und drum und dran. Und irgendwie, ich gemerkt habe, die Gemeinden kommen erst später drauf. Wir könnten ja eigentlich auch den anderen Menschen helfen. Da hat schon jeder Sportverein irgendwie, also zumindest war es bei uns so in Walderstadt, dass irgendwie jeder Sportverein schon irgendwelche WhatsApp-Gruppen hatte mit, du kannst dich melden und du kannst dir helfen lassen und wie auch immer. Und dann kamen die Gemeinden erst drauf und ja, wir könnten das ja auch machen. Wir könnten ja auch unserem diakonischen Auftrag gerecht werden. Und das finde ich schon, ist so eine Tendenz auch zur Ignoranz. Jetzt ist es natürlich vollkommen menschlich und auch verständlich, aber was sollen wir dann eigentlich tun? Also was ist denn unsere Aufgabe? Was lesen wir in dem Text, was die Menschen tun, die die sich positiv verhalten. Und da habe ich festgestellt, da gibt es unterschiedliche. Genau, da habe ich mal zwei rausgestellt. Und zwar, da macht sich einer auf und steht auf und tritt ein. Und zwar nicht für sich, sondern dieser Knecht steht auf und tritt ein für den Jeremia. Das ist so dieser Blickwandel, der da irgendwie aufkommt, dass das der ist, der nicht auf sich schaut, sondern auf den Jeremia, auf den anderen, um für ihn zu streiten, ihn zu retten. Der geht zum König und durchbricht diese ganze Hilflosigkeit, Ignoranz, diesen Mob und sagt, das können wir ja so nicht machen. Und vergleichsweise ist sozusagen auch Jeremia in unserem Text einer, der steht auf, um dem Volk zu sagen, das ist der Weg, das ist die Rettung, so schafft ihr es zu überleben. Wenn ihr euch so und so verhaltet, dann sterbt ihr nicht. Mit allen Risiken und Androhungen, die da einhergehen, steht einer auf, nicht für sich, sondern für andere. Und haben wir nicht erst vor kurzem gefeiert, dass einer von Gott gesandt wird, nicht für sich, sondern zur Erlösung von uns? Dass Jesus auf die Erde gekommen ist, um für uns aufzustehen, einzutreten zur Erlösung. Und das finde ich das Schöne, dass so diese, ich erzähle euch vermutlich heute nichts Neues, aber es ist diese einfache Wahrheit, wo Gott kein Hehl draus macht, wo Gott sich nicht versteckt. Ich bin überzeugt, man kann viele Feinheiten von Gott in hochtheologischen Diskussionen erkennen, aber ich bin überzeugt, dass man die Grundzüge Gottes ganz einfach erkennen kann. Und Gott macht nie ein Geheimnis draus, dass er der ist, der rettet. Ob das für uns das Gefühl ist von menschlichem Versagen, ob das das Gefühl ist, dass Gott anders handeln sollte, das mag sein. Aber Gott macht nie ein Geheimnis draus, dass er rettet. Und so ist eigentlich das, was Jeremia an der Stelle verkündet, nicht die Zerstörung von Jerusalem, sondern die Frage, möchtest du gerettet werden, ja oder nein? Und so ist auch die Frage an dich. Möchtest du gerettet werden, ja oder nein? Und ab dem Moment können wir die Aufgabe auch wahrnehmen und vielleicht auch der eine sein, der für einen anderen eintritt. Der eine sein, der für einen anderen die Rettung ist. Vielleicht noch am Ende, was auch ganz schön ist, wir können uns auch darauf verlassen, dass was Gott sagt, dass das eintritt. Im folgenden Kapitel wird Jerusalem zerstört und das Volk Israel wird nach Babylon verschleppt. Aber offensichtlich haben sich einige dieser Rettung angeschlossen, sonst gäbe es das Volk Israel heute nicht mehr. Lasst euch retten und werdet zur Rettung für andere. Amen.